Folge 2 ist bereits schon die erste Folge mit einem Interviewpartner und ich hatte keinen geringeren vor dem Mikrofon als Michael Kull, einer der leitenden Marketingköpfe des Fahrradreifenherstellers Schwalbe, also der Ralf Bohle GmbH. Ich kenne Michael schon seit Jahren tatsächlich aus dem Rennsport, weil er nämlich auch der Mann ist, der hinter den Sponsoring steht. Das bedeutet, er betreut die ganzen Teams, hat tiefe Einblicke in die Weltcup-Teams, wird dementsprechend auch ein paar Geheimnisse darüber verraten. Unter anderem wird er uns seinen Werdegang erzählen. Das bedeutet, wie ist er dazu gekommen, bei Schwalbe zu arbeiten und welche Vielfältigkeiten bringt sein Job mit sich. Unter anderem gibt es auch ein paar lustige Hintergrundstories über die Entstehung von Steffi Maat und Schwalbe, der Kooperation und einige andere Sachen. Es wird auf jeden Fall ziemlich witzig. Viel Spaß mit Folge 2 Single Trails und Single Malt.
Single Trails und Single Malt, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Single Trail und Single Malt. Und ich habe heute einen sehr bekannten Gast. Ich würde sagen, wir haben schon viel Zeit miteinander verbracht, ob wir wollten oder nicht, sei dahingestellt. Heute zu Gast bei uns im Podcast ist Michael Kull. Michael Kull arbeitet im Marketing bei Schwalbe, unter anderem für den Schwalbe Race Support. Deswegen kenne ich ihn schon recht lange. Michael, herzlich willkommen im Podcast.
Hallo.
Schön, dass du heute mit mir diesen gemütlichen Abend bei dir in deinem Wohnzimmer genießt. Dir fehlt leider noch tatsächlich ein Ofen, um den Whisky so richtig genießen zu können, den wir hier heute trinken werden. Ja.
Und der Earchair-Sessel und das Ganze drum und dran.
Genau.
Sorry, das kommt dann noch.
Kommt dann noch. Nächster Besuch erwarte ich dann einen Ofen. Michael, stell dich doch mal ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du?
Ja, mein Name ist Michael Kull. Ich bin bei Schwalbe, bin im Marketing. Kümmere mich im Prinzip um alles, was so Mountainbike ist. Also bin auch derjenige, den man halt so kennt oder den der Jasper natürlich kennt von den Rennen. Bin da vor Ort, um die Fahrer zu unterstützen, unsere World Cup Teams, vor allem im Downhill World Cup, Cross Country Teams auch und auch viele Enduro Fahrer und Slopestyler. Also alles, was so mit Gravity zu tun hat. Kümmere mich ansonsten halt auch noch um andere Sachen im Haus. Also wie gesagt, das im Großen und Ganzen das Mountainbike-Marketing mache, also auch Fotoshoots, Videoshoots, Abstimmungen mit unserer Agentur zusammen, um halt Konzepte zu entwickeln, wenn neue Produkte präsentiert werden. Was mache ich sonst so? Instagram und Facebook mache ich noch bei Schwalbe.
Klingt ja, als wäre es ein aufregender Job.
Ja.
Was? Nee, geil. Coole Nummer. Wie gesagt, wir kennen uns von den Rennen eigentlich. Ich weiß gar nicht, wie lange fahre ich jetzt für euch? Man darf es ja sagen, ich bin Sponsorfahrer bei Schwalbe. Wie lange sponsert ihr mich schon?
Also 4-5 Jahre, würde ich mal schätzen. Mindestens.
Sind's schon. Genau. Es ist Winter, es ist kalt, die Weihnachtsfeier ist gerade vorüber und wir haben das neue Jahr gestartet. Bedeutet, es ist Off-Season. Wie verlebst du gerade deine Off-Season? Was bedeutet das für dich? Du musst dann keinen Truck fahren zu den Events, aber eben mehr Bürozeit?
Ja, genau. Also im Sommer bin ich natürlich sehr viel aktiv unterwegs auf den Rennen und Events in ganz Europa. Im Winter natürlich nicht. Da aber im Winter sitze ich jetzt auch nicht rum und langweile mich zu Hause, sondern habe natürlich dann halt den Bürojob und bin halt mehr im Büro und plane natürlich viel für die kommende Saison. Plane also, wo geht es nächstes Jahr hin? Da müssen ja auch Standflächen gebucht werden, Fähren, Hotels. Kümmere mich um die Athleten, die wir nächstes Jahr unterstützen, arbeite mit denen halt die Bestellungen aus, gucke, dass es halt alles auch da ist, das Material, wenn die Fahrer halt die entsprechenden Reifen brauchen und verschicke die halt dahin. Also langweilig wird es eigentlich nie.
Ja, ist ja auch viel dahinter in so einem Stück Gummi, ne? Kann man viel Arbeit drumherum machen.
Ja, genau.
Nein, ich natürlich... organisatorisch nimmt es, glaube ich, kein Ende, gerade, wie du schon sagst, wenn du die ganzen Events vorbereiten, nachbereiten musst, plus die ganzen Teamfahrer, plus den ganzen Order-Schmarrn, plus Marketing, wahrscheinlich dann noch strategische Fragen. Stelle ich mir sehr, sehr abwechslungsreich und spannend vor.
Es ist halt immer so ein Wechselspiel. Ne? Im Sommer bist du natürlich viel unterwegs, da kannst du dich auch um so Sachen nicht kümmern, aber eigentlich im Winter ist dann halt die Zeit, wo die Kampagnen auch für nächstes Jahr gemacht werden und alles geplant wird. Das heißt, es ist eigentlich immer sehr ausgeglichen, gut zu tun und es ist nie so, dass du jetzt irgendwie im Sommer zu viel Stress hättest und dann im Winter nicht weißt, was du machen sollst.
Das ist eigentlich ziemlich ähnlich zu einem Rennfahrer, der auch im Sommer, bist du auch auf den Rennen und auf den Events unterwegs, und ein Rennfahrer auch, der fährt seine Rennen in der Saison und im Winter ist eben vorbereiten und trainieren. Und bei dir ist es dann halt die Büroarbeit. Also man ist im Winter immer mehr zu Hause als im Sommer. Das, glaube ich, ist bei allen Leuten, die in der Mountainbike-Branche arbeiten, irgendwo, die zumindest mit den Events zu tun haben, sehr vergleichbar. Ja. Schön. Was ist das Geheimnis von einem guten Reifen?
Ja, das ist halt das Geheimnis.
Das verstehe ich jetzt nicht.
Kannst du dich erzählen, oder was? Also wichtig ist zum Beispiel, er muss halt schwarz sein und weich und griffig und dann, also so viel kann ich sagen.
Witzige Geschichte, wo du gerade sagst, er muss schwarz sein. Das ist ja tatsächlich ein wahres Ding.
Das ist ein wahres Ding,
weil wenn ein Reifen nicht schwarz ist, dann greift er nicht. Also hat er keinen Grip.
Ja, genau. Also ja, der hat schon Grip, aber wenn du halt einen richtig guten Reifen haben möchtest und der Reifen sozusagen in den oberen 2-3% fahren soll, dann muss er auch schwarz sein, weil das sind halt spezielle Stoffe, die da drin sind, Rußstoffe, und die gibt es halt nur in schwarz. Und diese Stoffe, die sind halt unheimlich wichtig, damit der Reifen die Performance halt bringt.
Performance. Wie viele Performance-Reifen habt ihr so? Performance ist doch die günstige Einsteiger-Variante, oder?
Ja, die Variante, die eigentlich viel besser ist als ihr Ruf, aber natürlich deutlich günstiger als Evolution Line. Aber wer will natürlich schon das B-Modell fahren, sondern die Leute kaufen natürlich immer das Top-Modell. Generell muss man aber auch ganz ehrlich zugeben, die Performance Line-Reifen, die wir haben, sind schon verdammt gut, also auch im Vergleich zu anderen Herstellern.
Jetzt ist es so, dass Schwalm ja ein deutscher Hersteller ist, und was ich faszinierend finde, größter Konkurrent kann man so sagen, ist Maxxis, glaube ich.
Im Mountainbike-Bereich auf jeden Fall, also im hochwertigen Mountainbike-Bereich.
Wir reden nur vom Mountainbiken, alles andere ist für uns total irrelevant. Also
gibt's noch irgendwas
unser
anderes,
Horizont
oder?
Ist so eingeengt, dass wir reden nur über Mountainbiken, und wenn wir von irgendwas reden, wenn wir von Wirtschaft reden wir von der Mountainbike.
Ja, ich hatte jetzt nur Sorge, dass die drei Leute, die sich das anhören, im Nachhinein vielleicht einer davon kommentiert. Ja, Moment.
Nein.
Was ist denn mit den ganzen Chinesenreifen, die im Baumarkt liegen und so? Aber
bitte,
das Baumarkt, ist ja nicht.
Das ist nicht unser Horizont.
Nein.
Nee, jetzt ist es schon so, oder? Ihr seid quasi Global Player mit Maxxis zusammen, oder?
Ja, also unsere Firma hat eine etwas andere Konstellation als die großen Marken, die man sonst so kennt. Also Maxxis als Marke ja von Shengxing Tire. Shengxing Tire ist der größte asiatische oder chinesische Hersteller, den es überhaupt gibt im Reifenbereich, soweit ich weiß. Dann ist natürlich Conti noch ein großer Konkurrent. Vielleicht im Mountainbike-Bereich jetzt nicht mehr so stark wie noch vor ein paar Jahren. Aber im Rennradbereich machen die ja wirklich sehr, sehr gute Reifen. Conti ist ein DAX-Unternehmen in Deutschland. Die machen natürlich alles Mögliche für Autos und jede Bremsleitung und ABS-Systeme und keine Ahnung, was sie alles so machen. Bei uns ist es so, wir machen halt nur Fahrradreifen. Wir sind darauf spezialisiert, sind halt ein kleines Familienunternehmen und daraus auch entwachsen. Das ist eigentlich so in dieser Branche auch relativ unüblich, weil normalerweise die meisten großen Hersteller haben halt so diese Automotive-Branche noch dahinter und arbeiten natürlich auch mit ganz anderen Budgets, aber das ist so ja unser kleiner Vorteil, dass wir uns natürlich gegen die behaupten können, weil wir uns so spezialisiert haben in diese Nische.
Jetzt ist es so, du sagtest gerade große Budgets, natürlich dann auch mehr Marketing-Power oder einfach mehr größere Sachen, die man spielen kann. Wenn man jetzt aber mal den Vergleich der Werbetrucks, die so rumfahren, sich anschaut, dann hat der Schwalbe doch einen recht großen Truck. Wie kann man dazu zu sagen, wir machen jetzt als Reifenhersteller einen Race Support?
Ja, das ist ja das, was uns halt auszeichnet. Also wir sind halt sehr nah dran an den Fahrern und an den Teams und sind dann halt immer auf die Rennen gefahren mit dem Lieferwagen und so weiter. Und da kommst du natürlich irgendwann an die Grenzen. Also damals gab es
also ihr hattet so einen Gurkentransporter, wollte ich sagen, Lieferwagen.
Ja, Gurken, ich sag mal Tomatentransporte. Ja, also schon, war jetzt nicht so schlecht, aber war dann halt irgendwann den Krafter. Also den Krafter gibt es ja auch immer noch. Der ist ja auch nicht so schlecht, aber damals gab es halt nur 26 Zoll. Ne? Und das hat noch alles reingepasst.
Ich will ihn nicht unterbrechen, das hat beim Tobi auch immer ständig gemacht.
Ja.
Wer hat denn bitte diese Flammen auf dem Crafter designt? Machst du das?
Der Whisky ist voll lecker, oder? Also...
Okay, wir reden von den Flammen
Findest du die schlecht oder was?
Ich finde die super. Flammen sind absolut, blaue Flammen noch viel krasser als rote Flammen.
Absolut.
Sozusagen. Ja. Das Design auf dem Knappen. Ich finde den Trailer schön. Also den Truck, von dem ich eigentlich reden wollte.
Ja.
Um zurück zum Thema zu kommen.
Okay. Ja, ich finde den auch schön. Nein, das war eigentlich dann eine also ich fange nochmal bei den 6, also damals gab es nur 26 Zoll Reifen, so, und das hat alles gut gepasst, so, dann kam irgendwann 29 Zoll dazu und 27,5 Zoll und dann hast du schon drei Laufradgrößen und irgendwie musstest du auch alles vorrätig haben und horten, naja, und wie kannst du das jetzt noch stemmen, haben wir uns dann überlegt, entweder du machst halt noch einen Anhänger hinten dran, naja, eigentlich brauchten wir eh ein großes Eventfahrzeug, was macht man dann, naja, die meisten Firmen kaufen sich dann entweder noch einen zweiten Sprinter und fahren mit zwei Autos irgendwo hin und zwei Leuten oder kaufen sich halt einen LKW und ein LKW ist halt super teuer und das dauert natürlich auch Ewigkeiten, irgendwo hinzufahren. Und dann kam ich halt über drei Ecken irgendwie auf dieses Konzept, dass man so einen Pickup-Truck nehmen kann und macht da so einen Auflieger hinten drauf. Und ja, das Ding fährt jetzt seit, ich glaube, acht Jahren in Europa kreuz und quer durch die Weltgeschichte zu allen Rennen, zu allen Events und hat halt richtig Platz und der Dodge fährt auch noch mit LPG, also sprich ist auch noch von Kosten her gut, von der Ökobilanz, was ein bisschen komisch ist, wenn man überlegt, das ist ein Dodge Ram, aber die Ökobilanz ist auch ganz ja, gut im Vergleich zu... Ja, genau, also so im Verhältnis ja, zu dem, was du halt transportierst und du kriegst ja halt 2,5 Tonnen an Material da hinten rein. Ein Sprinter hat irgendwie 800 Kilo, 900 Kilo oder sowas an Zuladung.
Wir reden hier total selbstverständlich, dass jeder davon weiß, wovon wir reden. Wir reden tatsächlich vom Event-Truck, der von Schwalbe, also vom Rail Support durch die Welt fährt. Und das ist, ja, jeder, der in Amerika war, kennt diese riesen Camper-Vans, wo einfach der Pickup-Truck vorne als Zugmaschine fungiert und dann ist hinten ein Auflieger drauf. Ein riesen Camper-Van. Und so ähnlich hat Schwalbe sich das selber gebaut. Und vorne ist eben der Dodge Ram als Zugmaschine, der Pickup-Truck und hinten eben ein Auflieger, aber eher kastenmäßig, den man dann eben zu einem Event-Zelt oder ja, kleinen Messestand umfunktionieren
kann. Ja, das Ding bleibt dann halt stehen und das Zugfahrzeug ist halt ein vollwertiger PKW, also mit dem kannst du nach wie vor in der Location sozusagen rumfahren, beziehungsweise zur Unterkunft fahren, während ein Pit halt vor Ort ist und da kommt dann ein großes Zelt dran und wenn es dann auch mal richtig böse regnet in Fort William oder sowas, dann kommt der Jasper durchnässt ins Pit rein, aber traurig. Steht dann zum Glück trocken da und dann ist die Welt auch wieder in Ordnung.
Holt dann das Schwalbehandtuch raus und reibt mich trocken.
Ja,
genau so warmherzig, wie es sich anhört, war es auch.
Ja.
Und dann habe ich mich traurig hinten in den Erker gesetzt. Ja, tatsächlich, wir kennen uns jetzt. Ja, wir sind anfangs gar nicht so viel gefahren, aber du bist natürlich schon mit Herz irgendwie bei der Geschichte dran im Rail Support, wenn ich das so
beurteile. Nein, ich mach's nur fürs Geld.
Sag das jetzt einfach mal so. Und du supportest ja schon auch viele deutsche Fahrer. Und zum Beispiel bei der WM ist es schon so, dass du dann zusammen mit dem BDR versuchst, zumindest das deutsche Pit oder zumindest ein Zuhause für die deutschen Fahrer auf die Beine zu stellen, richtig?
Ja, genau. Also das machen wir jetzt seit 4 Jahren. Das ist auch nicht unbedingt, dass ich das jetzt mache, sondern im Prinzip machen das die Fahrer ja auch selber. Ich glaube, angefangen hat die ganze Geschichte in Hafjell damals bei der WM, wo ich dann so gesehen habe, das deutsche Team war irgendwie nicht wirklich organisiert, die Fahrer untereinander natürlich nicht organisiert, weil das ganze Jahr fahren sie halt einzeln zu rennen. Und naja, dann kommen sie halt einmal zur WM und da ist dann irgendwie der BDR halt involviert, wo man natürlich auch sagen muss, ja, die fahren einmal im Jahr auf irgendein großes Rennen und versuchen das dann zu organisieren, aber die haben ja auch gar keine Ausstattung, gar kein Equipment dafür. Und dann habe ich denen halt mal angeboten, wir können das ja mal ein bisschen professioneller machen, ich bringe ein paar Zelte mit und so ein Kram und dann können sich halt alle Fahrer, die bei der WM dann teilnehmen, da auch treffen und haben vielleicht einen Mechaniker dabei und haben halt gemeinsame Rollenräder dabei und Leute, die sich halt um die kümmern und der BDR hat das natürlich dann auch entsprechend unterstützt. Das ist natürlich auch unabhängig von der Reifenmarke, also das ganze Team war willkommen und konnte das annehmen und haben im Prinzip auch so gut wie alle Fahrer angenommen. Das erste Jahr war, glaube ich, in Andorra, dass wir das so aufgezogen haben. Und das, ja, denke ich mal, kam dann auch ziemlich gut an bei den Fahrern. Und seitdem machen wir das halt ja jedes Jahr so. Also dieses Jahr war es jetzt auch wieder in der Lenzerheide. Da waren auch dann das ganze deutsche Team war praktisch bei uns in dem Pit drin, was wir hatten. Und ja, das war eigentlich ist eigentlich eine schöne Geschichte so, weil...
Ja, ziemlich stark, ziemlich cool, dass du da...
Alle Einzelfahrer sind, weißt du,
und die meisten in Deutschland sind Einzelfahrer, genau. Und finde ich echt gut. Ist auch so, dass ja, alle anderen deutschen Fahrer eigentlich bei dir immer irgendwie ein offenes Zuhause haben, wenn mal was kaputt geht, wenn mal was schief geht. Ist man bei dir immer echt, ja, hat man so eine Notlösung, finde ich super. Was sagst du jetzt dazu, dass dann bei der WM tatsächlich die ganzen deutschen Fahrer auf anderen Reifenherstellern nicht ins Ziel gekommen sind? Hatte das dann was mit eurem Reifendruckprüfer zu tun oder so?
Nee, das müssen die Nägel gewesen sein, die wir da gestreut haben, kurz vor der
Spaß beiseite.
Natürlich nicht. Das waren ja Reißzwecke.
Witzig. Ja, spannend. Also du verschenkst Reifen, fährst um die Welt und baust dein Zelt auf und im Winter...
und lebe davon.
Machst du Fotoshootings und kannst dann Geld verdienen. Also eigentlich eine geile Nummer.
Ja, wir fahren irgendwo hin und bauen ein Zelt auf und machen krumme Deals und wenn wir abhauen, bleibt nur Müll zurück. Das ist halt wie Zigeuner.
Geil. Das dürfen wir nicht mehr sagen. Es sind Roma und Sinti.
Ah.
Es gibt auch keinen Zigeunerschnitzel mehr.
Ja.
Nur am Rande.
Sorry.
Das müssen wir rauspiepen.
Ja. Scheiße.
Jetzt mal zurück zu dir.
So ein Kack. Du
hast ja da jetzt einen lustigen Job.
Darf ich Scheiße sagen?
Ja, natürlich, darfst du alles sagen.
Okay, Scheiße.
Möchtest du noch irgendwelche Jugendlichen ausprobieren?
Nee, alles gut.
Fahr fort. Das ist ja ein geiler Job, den du da jetzt hast, sag ich mal. Wie kam es dazu? Wenn man jetzt sagt, geil, ich will auch mal Reifen verschenken und Zelte auf der Welt aufbauen.
Ja. Also im Prinzip in den Job bin ich so mehr oder weniger irgendwann mal reingerutscht, habe halt, weil hier in der Region, also wo ich wohne und wo ich aufgewachsen bin, halt auch Schwalbe in der Nähe war, hatte ich da anfangs schon so ein bisschen Kontakte und kannte halt mal ein paar Leute und ich habe dann Ausbildung gemacht, also habe erst, seit ich 14 war oder so, schon im Fahrradladen gearbeitet, also nach der Schule. Es war natürlich perspektivisch absehbar mit der Schule, das wird eh nichts. Und dann habe ich mir halt schon eine Ausbildungsstelle gesucht, als irgendwas mit Fahrrad, was ist eigentlich egal gewesen damals. Ich wollte halt irgendwas mit Fahrrad machen, fand ich cool. Und bin auch damals ein bisschen noch Marathonrennen gefahren, aber absolut erfolglos.
Du, Marathon?
Ja.
Wegen der aerodynamischen Kugelform, die du hast?
An dieser Stelle wurde jetzt das Schreien von Jasper ausgepiept. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass...
Entschuldige meine Forscherart.
Wir haben ihn jetzt nach einer halben Stunde wieder reanimieren können, nachdem ich ihn verprügelt habe. Und
okay, wir sind zurück bei dem Marathon. Der Whisky schmeckt lecker. du wolltest noch Werbung loswerden.
Nee, eigentlich nicht.
Marathon, du bist Marathon gefahren, wolltest eine Ausbildung in der Fahrradbranche machen.
Ja, nee, hab auch eine Ausbildung gemacht im Fahrradladen. Hab dann aber relativ schnell gemerkt, dass das irgendwie nichts für mich ist, weil Fahrradladen arbeiten ist halt doch irgendwie ja nicht so schön, weil du arbeitest halt jeden Samstag und du arbeitest gerade im Sommer natürlich sehr viel und im Winter machst du halt irgendwie wenig oder Überstunden abbauen oder sowas und irgendwie auf Dauer konnte ich mich damit nicht identifizieren. Dann ergab sich das halt so ganz gut, dass die bei Schwalbe jemand gesucht haben, der sich so ein bisschen mit Fahrrad im Allgemeinen auch auskennt, also nicht nur mit Reifen, das kann man natürlich anlernen, aber wenn jetzt ein Kunde anruft oder ein Händler anruft und hat irgendwie eine Frage zu der Verwendung von irgendwelchen Reifen mit in Verbindung mit Fahrrad, da hatten die halt damals nicht so wirklich jemand, der sich da im kompletten Fahrrad irgendwie auskennt und ja, zack, hatte ich den Job. Und war dann halt erstmal am Telefon und so habe halt das Support Center da unterstützt. Ne? Also wenn Kundenanfragen reinkamen, wenn der Endverbraucher praktisch angerufen hat, ich fahre nächstes Wochenende ein Rennen, was soll ich denn da für einen Reifen fahren? Dann habe ich die Leute halt da beraten am Telefon. Und das Ganze ist dann halt über die Schiene gegangen, dass ich mich halt um Sales Promotion auch mehr gekümmert habe, also unser Shop-System, Schlauchautomaten-Netzwerk aufgebaut habe. Und irgendwann, ein paar Jahre später, bin ich mit der Steffi Maat nach Fort William geflogen. Das war so die Zeit, da hatten wir gerade eine Rückrufaktion gehabt mit Downhill-Reifen. Also die Downhill-Reifen, die wir damals hatten, die waren jetzt nicht sehr verbreitet, muss man ehrlich sagen. Wir hatten da auch nicht so den Fokus drauf gelegt. Wir hatten auch noch keine Teams im World Cup oder sonst was. Hatten aber halt dann auf einmal das Problem, dass halt ein Zulieferer uns schlechte Drahtkerne geliefert hatte und dann die Reifen halt runtergesprungen sind von den Felgen, was natürlich für eine Marke irgendwie der Todesstoß auch ist, mehr oder weniger, oder zumindest halt ziemlich hart ist. Haben dann diese Rückrufaktion gemacht und dann haben wir uns natürlich überlegt, so entweder wir machen jetzt gar keine Downhill-Reifen mehr oder wir machen das halt richtig. Und dann haben wir uns halt für richtig entschieden und dann im Prinzip habe ich versucht, mal mit Teams zu reden. Bin dann mit der Steffi Mahr zusammen nach Fort William geflogen, damals mit Ryanair für 15 Euro und habe halt mit Teams geredet und irgendwie haben die dann auch alle viel über mich gelacht, weil ich halt da mit irgendeinem Produkt vorbeikam, was sie halt nicht kannten. Und also manche Leute, ich will jetzt gar keinen Namen nennen, aber ein Teammanager hat zum Beispiel gesagt, so, also Schwalbe, ihr werdet nie ankommen im Downhill World Cup, ja, das wird nicht klappen. Ironischerweise hat sein Fahrer, der damals halt von einer anderen Marke gesponsert wurde, hat auf unseren Reifen, die dann ausgeschwärzt waren, mit Edding sogar den ersten Schwalbe World Cup Sieg eingefahren. aber das ist nur so eine Anekdote am Rande. Ja. Kann ich sagen, wer das ist? Ich glaube, das macht man nicht, oder?
Klar kannst du es machen.
Okay, ich möchte nicht sagen, dass es Esserton war. und dann, ja, dann gab es aber so eigentlich zwei Teams. Also das war halt Scott Eleven, die hatten halt so ein bisschen Interesse damals. Das war noch bevor Scott Eleven gegründet war. Also der Claudio Caluri sozusagen, der wollte ein Team machen, aber hatte noch nicht so richtig den Plan. Es ging aber so in die Richtung. Und der zweite war halt hier Yeti. Da war der Jared Graves damals noch im Team und Jared hat halt gar keinen Bock gehabt, irgendwas zu tauschen. Also er ist natürlich super erfolgreich gewesen damals, insbesondere im Fourcross, ist aber auch Downhill gefahren nebenher. Hat dann 7 Jahre war er auf Maxxis unterwegs zu dem Zeitpunkt, wollte auf gar keinen Fall weg von Maxxis. Aber wir haben es dann trotzdem mal gewagt. Er hat die Reifen halt ausprobiert, ist auf seiner Heimstrecke zu Hause damit runtergefahren, hat irgendwie 3 Sekunden Vorsprung gehabt auf seiner Heimstrecke und war halt komplett begeistert von den Reifen. Und das war eigentlich so der Grund, warum dann Yeti auch gewechselt hat, nachdem sie noch ein bisschen getestet haben. Und im nächsten Jahr sind sie dann halt auch Schwalbe gefahren. Und das war natürlich für uns so das erste fette Team, World Cup Team, internationales Team, was auch mega erfolgreich war. Also gerade Jared Grace war super erfolgreich im Fourcross, hat halt damals im Fourcross wirklich alles gewonnen, was irgendwie geht. Und im Downhill ging es dann auch so langsam los, hatten halt die ersten Erfolge. Und ja, dann wurden natürlich immer mehr und mehr Teams darauf aufmerksam und wollten die Reifen auch mal ausprobieren. Und manche waren dann halt auch ausgeschwärzt damit unterwegs, was natürlich besonders gut ist für uns sozusagen. Das ist ja eine Top-Werbung, wenn der Kunde das sieht. Ja. Die werden eigentlich von anderen Marken gesponsert, fahren dann aber Schwalbe. Ja, und so hat sich das dann über die Jahre entwickelt. Und heute haben wir natürlich eine ganze Menge an Top-Teams und auch Top-Fahrern, die damit unterwegs sind. Ja, weil sich das die Jahre dann so entwickelt hat, dass Schwalbe halt gut angekommen ist und die Leute zufrieden waren mit den Produkten und das auch als Vorteil gesehen haben, dass wir halt nah an den Fahrern sind und einfach auch das bauen, das entwickeln, was die Fahrer von uns erwarten.
Der Rail Support ist da natürlich dann auch ein wichtiges Symbol, dann den Fahrern eben diese Nähe irgendwie vor Augen zu halten, was, glaube ich, für den Verbraucher oder den Konsumenten letztendlich, glaube ich, am meisten ersichtlich war, waren die blauen Reifen.
Ja.
Euer First Ride-Programm.
Ja, genau. Also die Reifen mit dieser, also das ist ja nur der Shaver, also der Bereich sozusagen, sagen wir, 1,5 Zentimeter oberhalb der Felge war halt so blau eingefärbt. Das waren halt die ersten Reifen mit einem Faltkern, die wir gemacht haben für Downhill-Einsatz. Also es gab ja immer nur Downhill-Reifen und Freeride-Reifen. Freeride-Reifen sind faltbar, Downhill-Reifen haben halt einen Drahtkern. Und dann gab es MS Racing, also die heute Mondraker fahren, sind damals, glaube ich, noch Intense gefahren.
Evil.
Und die hatten halt ein Problem, die hatten so einen großen Bus und die haben die Reifen halt immerhin in so einer Box gelagert. Und da sind halt Drahtreifen einfach blöd, weil die so viel Volumen haben. Und dann hat der Mechaniker halt mal gefragt, ja, können wir nicht einfach Faltreifen machen, aber halt mit Downhill-Karkasse. Und dann meinen wir, na klar, das können wir sofort machen, das ist gar kein Problem und eigentlich finden wir das eh besser, weil der Faltreifen ist sogar stabiler noch als ein Drahtreifen. Der Kunde will halt immer einen Drahtreifen haben, weil ist ja klar, habe ich so gelernt, ist ein Downhill-Reifen, aber der Faltreifen ist eigentlich noch stabiler und vor allem ist der noch tubeless-tauglich und so kam es dann halt, dass wir Faltreifen gebaut haben mit Downhill-Karkasse oder für einen Downhill-Einsatz, woraus dann auch diese Super-Gravity-Karkasse, also eine spezielle Karkassenkonstruktion entstanden ist. Eigentlich nur daher, weil halt der Mechaniker zu wenig Platz im Bus hatte und die Reifen halt irgendwie besser stapeln wollte. Und ja, irgendwann haben wir das Ding dann auch uns überlegt, das bringen wir in den Markt. Und bevor wir das halt in den Markt gebracht haben, weil es ja doch irgendwie sehr speziell war zu der Zeit, also es gab halt nur Schwarz und Weiß, also Downhill-Reifen und Freeride-Reifen, haben wir halt gesagt, okay, wir müssen natürlich jetzt irgendwie so ein bisschen vorher das Ding highlighten. Und dann hatten wir gerade so Muster in der Firma und das fand ich irgendwie ziemlich cool und habe da mit Markus Hachmeier gequatscht, also unserem Product Manager für die Mountainbike-Reifen und auch so das Mastermind praktisch hinter unseren Mountainbike-Reifen und auch der Grund, warum wir da so erfolgreich sind. Und habe ihn halt gefragt, ob wir nicht einfach die Super Gravity-Reifen halt mit einem blauen Shaver machen können, weil das fällt halt gut auf und die Leute sehen uns damit. Und ja, das haben wir dann gemacht und das kam natürlich dann auch gut an, weil alle das halt vom Streckenrand gut erkennen kannten. Ne?
Ja, immer große Anziehungskraft-Prototypen für Autoindustrie, wenn du einen Erlkönig siehst, dann schaust du mal genauer hin, welche Form verbirgt sich darunter. Also definitiv ein kluger Schachzug von euch.
Ja.
Von dir, muss man ja sagen.
Ja,
und ungern gestehe ich es ein, aber hilft ja nichts. Jetzt bist du dazu gekommen, dass du sagst, du wolltest was mit Radfahren zu tun haben, als du deine Ausbildung ausgewählt hast. Wie bist du denn zum Radfahren gekommen? Ich meine, hier in Kölle jetzt ja auch dich von Karneval zu Karneval kämpfen können und dann in irgendeiner Bar als Barkeeper enden können. An Kölsch ausschenken.
Ja.
Wie kommt so ein Junge wie du zum Radfahren?
Hätte ich mal besser gemacht. nee.
Müsstest du jetzt nicht mit solchen Leuten vor dem Mikrofon sitzen, verdammt.
Ja, könnte ich jetzt schön besoffen in der Bar rumhängen und wäre mein bester Kunde.
Ich schenke dir mal einen Whisky ein, dann können wir dir vielleicht ein bisschen näher kommen.
Danke, der ist übrigens sehr lecker.
Wir sind beide nicht so die Whisky-Trinker. Heute ein Glen Deveron Highland Single Malt aus Scotland, direkt aus Fort William. Weißt du das?
Nein, der hat den Umweg über Andorra genommen, wegen zollfrei.
Fuchsig, wer auch immer ihn dir geschenkt hat.
Ja. Wo waren wir?
Wie du zum Radfahren gekommen bist.
Ach so, ja, genau. Also ich komme ja nicht aus Köln, das stimmt ja nicht, was du gerade gesagt hast, sondern ich komme ja aus dem Oberbergischen Kreis, hier bei Gummersbach. So, das ist halt
natürlich, also man sieht auch ganz hier wieder so die, wie bei Schwalbe, da sind die alle sehr kleinkariert.
Nee, das, also worauf ich hinaus will, ist halt das Ding, wenn du natürlich in Köln wohnst, dann hast du vielleicht ein Fahrrad, weil dein Auto natürlich zu teuer ist und weil es vielleicht mehr Sinn macht, in der Innenstadt zu fahren. Das wäre auch ein Grund, aber dann wäre ich halt nicht Mountainbiker geworden, sondern in Köln wären alle nur Rennradfahrer. Also Köln hat ja eine riesen Rennradszene. Ja, Fixi auch. Und BMX. Ja, BMX ist in Köln mega. Ja, mit BMX-Weltmeisterschaften jedes Jahr und so weiter. Aber wir schweifen ab.
Du wolltest
Oberbergischer Kreis, ne? Und für mich war das halt so, als Junge, bin halt hier aufgewachsen, dass ich das Problem hatte natürlich, wenn du jetzt irgendwie deinen Kumpel besuchen willst und der wohnt halt ein paar Kilometer weit weg, entweder fahren dich deine Eltern dahin, machen die nicht, waren beide berufstätig, oder du läufst. Na gut, das ist dann halt doch ein bisschen weit, so im ländlichen Bereich. Oder, und das habe ich dann irgendwann für mich entdeckt, du fährst halt mit dem Fahrrad dahin. Das war gar nicht so doof, weil das Fahrrad hat mir praktisch die Freiheit gegeben, zu meinen Kumpels zu fahren, die halt 2-3 Kilometer weit weg wohnen, um die zu besuchen. Oder was weiß ich, zum Saturn zu fahren im nächsten Ort, um die neue Britney Spears CD zu kaufen oder mal zu McDonald's oder sowas. Ne?
Habt ihr nicht die Backstreet Boys gehört?
Auch. Ich heute noch.
Backstreet's back. Alright. Okay, cool.
Auf jeden Fall, das Fahrrad hat ja so die Freiheit gegeben, natürlich. Und so bin ich halt so habe ich das Fahrrad für mich erkannt als Fortbewegungsmittel, was halt echt cool war, wenn du halt in dem Alter bist. Und ich fand halt auch Roller immer maximal scheiße. Also so ein Roller, so ein lautes Variomatik-Ding, was die ganze Zeit da so macht, fand ich ganz schlimm. Und dann mit 25 km/h über die Straße damit juckeln und dafür halt auch noch einen teuren Führerschein vorher zu machen.
Verständlich. Damals fand das scheiße. Heute fährt der E-Bike.
Ja. Du kannst jetzt hier große Töne spucken, nur weil Santa Cruz noch kein E-Bike hat. Ne? Aber in dem Moment, wo die kommen, wirst du das ja...
Ich bin ja absolut der E-Bike-Fan. Ich wollte ich nur ein bisschen...
Ja, aufziehen. Ja. Hat geklappt.
Okay, aber okay, Fortbewegungsmittel. Wann bist du das erste Mal auf den Trail gegangen und warum?
ja, das hat sich dann wahrscheinlich so entwickelt, weil irgendwann hast du dir halt ein Mountainbike gekauft und das fandst du irgendwie total cool und bist damit halt mal so ein bisschen durch den Wald gefahren. Und also mein erstes Mountainbike war dann auch so mit noch Stahlrahmen damals und einer Gabel mit so Gummielastomeren drin. Und dann habe ich halt irgendwann mal gedacht, kannst du bestimmt tunen, und habe da Öl reingekippt. Dann hatte ich halt keinen Federweg mehr. Und trotzdem habe ich dann irgendwann in das Rad halt noch eine neue Gabel reinvestiert. Ich sag mal, hat das irgendwie 400 D-Mark gekostet oder so. Aber ja, da kam dann irgendwann eine Magura HS33-Bremse dran. Also an Scheibenbremsen war da noch gar nicht zu denken, allein schon aufgrund des Budgets. Aber habe mir dann irgendwann von all meinem ersparten Geld, von meinem nach der Schule Job, halt diese HS33-Bremse gekauft und war halt stolz wie Oscar, dass ich halt den Wert meines Rades gerade verdoppelt habe. Und mein erstes richtiges Mountainbike habe ich mir dann halt gekauft, wo ich dann im Fahrradladen so mit 14 angefangen habe und habe da halt einen guten Deal bekommen und bin dann auch an Gardasee das erste Mal irgendwie gefahren und fand das einfach mega und hat Spaß gemacht, Mountainbiken, und ja, dann seitdem habe ich damit nicht mehr aufgehört.
Der Tobi kommt doch auch hier aus der Ecke, oder? Ihr seid aber nicht zusammen früher gefahren, oder doch?
Doch, also so, wo der Tobi halt angefangen hat.
Da hast du gerade aufgehört.
Genau, habe ich meine Profikarriere gerade an den Nagel gegangen, also habe den Rücktritt erklärt.
Ja.
Bin dann nur noch Rücktrittfahrrad gefahren. Nee. Der Tobi, der kommt aus Bergneustadt, also nur ein paar Kilometer von hier entfernt, und war auch damals mit einem guten Bekannten von mir auch befreundet und hat sozusagen gerade angefangen, aber hatte eher so die Tendenz, ich werde jetzt so eine Art Bänder, wollte halt überall irgendwie runterdroppen und so. Das hat sich dann halt irgendwann relativiert und ist ja ein Enduro gefahren. Aber seine Anfänge hatte eigentlich so mit, keine Ahnung, 300 mm Federweg Monster T-Gabeln gemacht. Daher kenne ich ihn. Eigentlich das erste Mal, glaube ich, wo ich ihn, ich weiß nicht, ob es das erste Mal war, wo ich ihn kennengelernt habe, aber müssen irgendwie die ersten Male gewesen sein. Das war, wo ich im Fahrradladen gearbeitet habe und habe ihm halt ein Fahrrad verkauft. Und dann kam so der, sagen wir mal, 1,40 Tobi mit, keine Ahnung, 12 Jahren rein oder 14 Jahren oder so. Und ich habe ihm halt irgendwie das Scott-Bike verkauft von meinem Arbeitskollegen, was gebraucht war. Und er wollte das auch unbedingt haben und fand das halt mega. Und
das war ein Cross-Country-Bike und er wollte die 30 cm Gabel reinbauen.
Ja, nee, das war schon irgendwie so ein Enduro- oder Trailbike oder was man damals als solches gehalten hat. Ja. Das Problem war halt, der Arbeitskollege, also Tobi war damals noch nicht so richtig ausgewachsen und der Arbeitskollege war so 2,10 Meter groß oder so.
Oh, das.
Und das hat natürlich überhaupt gar nicht gepasst. Also habe ich dem. Aber er wollte das ja. Also ja, ich kann da nichts dafür.
Er hat es gekauft. Ja, genau. Ja, du hast es ziemlich aufgeschwatzt, sondern er wollte das Fahrrad haben. Können wir ganz klar so sagen.
Ja, ich bin mir keiner Schuld bewusst.
Also seid ihr dann auch zusammen Rad gefahren? Ist da eine Freundschaft entstanden oder seid ihr euch dann erst wieder bei Schwalbe begegnet?
Nee, also früher schon öfters mal irgendwie hier und da auch Rad gefahren und er ist natürlich dann auch irgendwann weggezogen hier Richtung Bayern. Und da natürlich nicht mehr so, aber sonst, wenn wir uns so sehen, jetzt fahren wir auch schon mal Fahrrad irgendwie auf dem Event oder nach einem Event. Wir haben jetzt nach Brixen dieses Jahr sind wir halt noch 2 Tage zum Kronplatz gefahren, sind da so ein bisschen Mountainbike gegangen, wenn sich das irgendwie einrichten lässt, dann.
Er hat ja mal recht lustige Geschichten von Sachen, die er vergisst oder irgendwie so Pech, was ihm widerfährt. Hast du da nicht auch noch irgendwie ein bisschen Würze, was du in diesen Podcast reinstreuen könntest?
Spielst du auf irgendwas an, oder?
Nee.
Ach so.
Ich hoffe, dass dir jetzt eine Geschichte einfällt. Ihr habt ja auch schon einige Fotoshootings zusammen gemacht und Videos produziert.
Ja, würde mir jetzt aber so nichts einfallen, oder zumindest nichts, was ich
sehr loyal
sagen kann könnte. Sagen,
sehr loyal. Ich hoffe, dass wenn dich jemand so über mich fragt, dass du das dann auch sagst.
Natürlich nicht.
Ja, Spoiler, da fällt mir keine Geschichte
zu. Da kommen all die immer dreckigen Geheimnisse raus.
Der hat noch nie was falsch gemacht auf dem Rennen.
Ja. Guckt an der Stelle mal in die, wie nennen wir, Keynotes rein von dem Podcast. Da werde ich alle Bilder hochladen von Jaspers Partynächten.
Ja, oder auch rührenden Elchen.
Ja.
Lustige Geschichte, aber wir haben beim Abendessen erst drüber gesprochen. In Schottland dieses Jahres,
ja,
beim Weltcup, hatte ich ja einen leichten Migräneanfall und musste nachts weiß ich nicht, irgendwann mitten in der Nacht hatte ich derbe Kopfschmerzen, riesen Schädel und mir war speiübel. Und dann habe ich gedacht, boah, ich muss jetzt gleich brechen, ich brauche frische Luft und wollte eigentlich nur einen Spaziergang machen, weil ich dachte, ich könnte das Brechen umgehen.
Und es war ja auch nett, dass du rausgegangen bist, weil wir waren ja in dieser, in dieser, diesem Caravan drin mit Papierwänden. Man hätte halt alles gehört.
Also, und ich bin jetzt beim Brechen nicht der Leiseste, wenn ich das jetzt mal hier in dieser Intimrunde erzählen darf. Wollte also auch aus Rücksicht vor den anderen einfach mal an die frische Luft. Bin da eben rausgegangen auf den Campingplatz. Hab gedacht, hoffentlich geht's mir morgen besser, weil morgen ist Quali. Und bin dann eben da ein bisschen über den Parkplatz da stravenzelt. Und irgendwie dann, ja, knappe Viertelstunde später war es dann soweit. Und ich musste mich tatsächlich übergeben. Und hab dann also traurig kämpfend in diesen Wald hineingebrüllt. Das Erschreckendste in dieser Nacht war, dass dann auch einmal etwas aus dem Unterholz antwortete.
Und zurückgerührt hat.
Ja, das hat mich sehr erschrocken. Ich bin dann relativ schnell wieder zum Campervan und ja, trotzdem hatte ich eine ziemlich schlechte Nacht.
Es hat geantwortet.
Kein gutes Rennen auf jeden Fall. Ja. Da hatten wir viele solche Geschichten.
Ja. Hm, bitte?
Wir hatten viele solche Geschichten.
Mit Kotzen?
Nein, nicht mit Kotzen, aber irgendwelche lustigen Geschichten. Ich erinnere mich zum Beispiel Hafjell, wo Weltmeisterschaft war. Da bin ich mit dem, in der Quali oder im Training oder irgendwas, bin ich so mit dem Schienbein gegen Stein gefahren, dass ich unten noch Tränen in den Augen hatte. Da hatte ich so ein 5 cm Ei auf dem Schienbein. Und da war der Spielzeug vom Benny Strasser noch dabei. Der hat dann dieses Lymphdrainagentape gemacht. Und dann hatte ich hier so, wie so ein Straps-Ding, Karo-mäßig überall diese kleinen geschnittenen Kinesio-Tape-Streifen auf meinem Bein, damit das abschwillt.
Über diesem Ei drüber, oder
über
was?
Über dem Ei. Okay. Also über dem Ei und das ganze Bein hoch, weil das dann eben die...
Ja, und hat es geholfen?
Hat geholfen, tatsächlich, ja. Ah. Am meisten hat Steffi Marz Schienbeinschoner geholfen. Und der Socken, der das Ei fixiert hat, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du irgendwo eine Schwellung hast, die irgendwo ist, und wenn du dann Downhill fahren gehst oder Mountainbike fahren gehst und das Ei die ganze Zeit so hin und her wabert und der Schmerz dir immer wieder symbolisiert, dass er da ist. Und dann habe ich einen Socken aufgeschnitten und doppelt genommen und über das Ei an meinem Schienbein gestellt, damit es fest
ist. Sorry, ich konnte dir gerade nicht folgen. Schwellung, Ei, was?
Dickes, geschwollenes Ei am Schienbein.
Ich kann mich beim Thema geschwollen, kann ich mich nur an einen Jasper Jauch erinnern, der in Willingen in der Quali oder sowas oder vorm Rennen oder
vorm
keine Ahnung,
Rennen ja,
von einer heimtückischen Wespe attackiert wurde.
Mücke, es war eine Mücke.
Es war eine Killer-Wespe. Also der Schwellung nach zu urteilen in seinem Gesicht ging da, also dass der überhaupt noch was sehen konnte, weil er war komplett zugequollen. Irgendwie das Auge war, glaube ich, das war
zugeschwollen.
Das war so hier über dem Auge, ne?
Ich hab's, also es war, man muss dazu sagen, ich war als Kind ein bisschen allergisch auf Insektenstiche.
Sieht man gar nicht.
Und manchmal kommt es vor, wenn dann irgendeine fiese Mücke kommt, dann tritt es wieder auf. Und tatsächlich hatte ich da einen Mückenstich im Auge und dann ist mir das Auge zugeschwollen und ich musste noch Rennen fahren. Und irgendwann bin ich total hysterisch bei dir am Stand aufgetaucht. Hast du irgendwas gegen diese Insektenstiche? Allergiemittel, irgendwas? Ja. Aber ich musste noch Rennen fahren.
Ja, und wie ging es aus?
Helikopterflug habe ich gewonnen.
Genau.
Gab's auf dem ersten Platz, gab es einen Helikopterflug. Ja. Habe ich direkt eingelöst. Ja. Habe mir das Podium und die Ziellinie gleich gespart. Habe voller Freude hab ich die Hände vom Lenker gerissen.
Über den Helikopter. 10 Meter vom Ziel oder so. Ne? In diesem Cornersprung. Ach, was hatten wir Spaß.
Tatsächlich ein sehr prägendes Rennen, weil es war so, da war der Andi Sieber, war erster in der Quali.
Ja.
Und ich war auf 2 und dann saß ich da unten am Campervan von Stefan Herrmann und er fragte so, und Jasper, wie läuft's? Bist du fit fürs Rennen und so? Und wie war denn die Quali? Und ich sag, ja, ich bin 2. Der Andi Sieber ist vor mir und der ist unschlagbar. Und der Stefan Herrmann ist so, was? Nein, das darfst du nicht sagen. Damit blockierst du dich selber. Irgendwann wird's passieren. Warum soll nicht morgen der Tag sein, wo du Erster bist? Du kannst es doch machen. Du musst einfach dran glauben. Und ich so, ja, okay. Gut, hast recht, vielleicht gewinne ich am Morgen so. Vielleicht ist der gar nicht unschlagbar.
Ja.
Und dann war ich super motiviert, am Sonntag echt zu zeigen, was ich kann. Und so das erste Rennen, weil vorher war ich immer so Hauptsache mit Nervosität umgehen können und immer so, ja, scheißegal. Und dann bin ich immer gute Ergebnisse gefahren, aber nie wirklich auf 1. Und dann war ich wirklich motiviert, das erste Mal auf 1 zu fahren. Und dann kommt eben diese Mücke und sticht mir ins Auge. Ja.
Scheiß wie ich.
Und dann ist es aber so gewesen, dass ich kurz vorm Start konnte ich mein Auge wieder aufmachen. Also halbwegs, ich habe es dann gekühlt und Co. Und konnte oben vom Start konnte ich ja, so ein bisschen durchblinzeln und habe gedacht, ja, das passt schon, das reicht. Und bin dann eben Rennen gefahren. Und dann hat es mir aber, ich hatte ziemlich guten Vorsprung, hat mir gesagt. Aber dann hat es mir, kurz vorm Ziel den Windstoß ins Vorderrad gejagt. Und dann habe ich einen ziemlich krassen Abgang gemacht und wurde vom Helikopter abgeholt. Hm. Weil man dachte, ich hätte einen Schädel-Hirn-Trauma. Es war allerdings nur das Handgelenk gebrochen. Ja. Nichtsdestotrotz war das ein sehr prägendes Event, weil im Anschluss bin ich anders mit Renndruck umgegangen und viel motivierter und ehrgeiziger an Rennläufe.
Hast du Andi Sieber dann immer geschlagen noch irgendwann?
Ja.
Der hat, glaube ich, irgendwann dann auch aufgehört, oder?
Ja, der hat kurze Zeit danach hat er tatsächlich aufgehört, aber es gab so ein Rennen, wo ich alle geschlagen habe, wo alle mit dabei waren und jeder auch einen guten Lauf hatte. Das war Bad Wildbad 2015 oder sowas.
Ist ja.
Da hatte ich ein ziemlich gutes Jahr und da habe ich echt ein paar richtig gute Rennen. Da habe ich auch die Gesamtwertung gewonnen.
Hm. Ja. Er ist ja wieder zurück. Er ist ja Trainer jetzt von Johannes Fischbach.
Ja.
Also Streckencoach. Weiß ich, Trainer, sondern so. Ja, genau. Streckencoach, also nicht Konditionstrainer. Aber cooler Typ. Und macht nebenher noch einen Foodtruck. Ist im Foodtruck-Business und macht, ich glaube, Würstchen im Frankfurter Raum.
Würstlieferkäufer, habe ich schon gehört. Finde ich ziemlich cool.
Ja, finde ich auch. Und wenn du ihn darauf ansprichst, das ist echt cool, mit welcher Euphorie er von seinen Würstchen da spricht, die er verkauft.
Das ist tatsächlich, glaube ich, das Geheimnis jedes Geschäfts. Man muss es ein wenig mit Überzeugung und Leidenschaft machen.
Ja. Lustige Geschichte übrigens noch zu der Stelle, ungefähr der Stelle in Willingen, ungefähr 50 Meter die Strecke hoch, war ja die Vorkrausstrecke.
Ja.
Und das war der Punkt, wo ich das erste Mal Steffi Maat wahrgenommen habe. Und zwar auf dem Table bei irgendeiner DM. Sie ist damals noch nur BMX gefahren, konnte also sehr toll geradeaus fahren, aber gar keine Kurven. Und vor allem, wenn es rutscht oder sowas, ging auch gar nicht. Gabel war immer komplett hart, dass sie halt überhaupt gar nichts macht. Hat aber da alle komplett versägt im Rennen. Und die ist dann, und ich glaube, es war wirklich die deutsche Meisterschaft, die ist dann im Rennen kurz vor dem Ziel diese XT-Kurbel, die so eine Welle hat, die so durchgeht. Und das Ding ist einfach runtergeschnappt und beide Kurbelarme waren auf einmal unten. Warum auch immer. Keine Ahnung, nicht angezogen oder sowas. Und ich habe noch nie einen Menschen sich so aufregen sehen und heulend und schreiend vor dem Publikum auf dem Table stehen sehen. Und es war wirklich sehr beeindruckend, wie sie da ausgeflippt ist. Und dann lief sie ein paar Monate später auf der Eurobike um unseren Stand herum und hatte irgendwie draußen im Freigelände irgendein Rennen und hatte halt einen Platten und brauchte einen Schlauch. Aber lief halt so eine Viertelstunde um den Stand drumherum. Und dann habe ich ihr gedacht, habe ich sie halt mal angesprochen, so, ob ich ihr irgendwie helfen kann, weil ich habe sie so gesehen und sie sagt, ja, ich habe mich nur gefragt, ob man hier einen Schlauch kaufen kann. Und habe ich gesagt, klar, helfen wir dir, kriegst hier einen neuen Schlauch und habe ihr den auch reingebaut noch mit Pumpe draußen vor der Hallentür von der Messe. Ja, und so ist Steffi Maat übrigens zu Schwalbe gekommen.
Man nennt ihn auch Michael, die freundliche Luftpumpe. Stets für Luft in den Reifen. Sehr schön ausgeschweift, wunderbar. Wir sind am Ende angekommen. Wir haben die Zeit gut umgekriegt und ja, wir haben jetzt schon knappe dreiviertel Stunde fast. Michael Kohl von Schwalbe, ich sage vielen Dank für diesen Podcast, vielen Dank für diese intimen Gespräche. Möchtest du noch jemanden grüßen?
Nee, den Werbepartner müssen wir noch nennen.
Bitte, ja? Dein Part, der Werbepartner. Genau. Michael hat sich gewünscht, er möchte seinen Werbepartner nennen.
Und zwar, bei jedem Schwalbe-Reifen, den ihr kauft, jetzt im Laden, müsst ihr den Code XGF397HB nennen, muss aber im Fahrradladen stattfinden, an der Theke, dem Händler bitte sagen, also nicht online. Und dann kriegt ihr den Reifen kostenlos und der Händler soll die Rechnung einfach an Jasper ja auch schicken.
Ans Postfach 3712 großes A Y Z A 5793.
Ja, Privatadresse.
Bi, 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 bi. Gönne Anlauf. Ja, vielen Dank. Das war die Werbung. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Ja, das war's von dieser Folge. Ich sage auf Wiedersehen. Michael, vielen Dank.
Ja, danke auch. Tschüss.
Tschüss.